Hype Your Games hat getwittert, Rematch scheint bereits ein Erfolg für Kepler zu sein. Bereits 1 Million Verkäufe und 2,5 Millionen Spieler auf allen Plattformen. Auf Steam schaffte es einen Peak von 92.000 Spielern. Das neue Spiel von Kepler, den Entwicklern von Sifu und Absolver, haben ein ungewöhnliches Fußballspiel rausgebracht kürzlich. Das hatte gar nicht so große Marketing, aber weil es eben sowas Ungewöhnliches ist und auch in verschiedenen Plattformen verfügbar war, wie beispielsweise auch beim Game Pass, haben so viele Leute reingeschaut und gesagt, hey, dieses Rocket League mit echten Menschen, das ist wirklich gut scheinbar. Also ich kriege da recht gute Resonanz mit. Wie schaut es denn bei euch aus? Habt ihr da überhaupt mal reingeschaut oder interessiert euch das? Oder sagt ihr, ist langweilig, will ich nicht?
Also ich erinnere mich an den Trailer, den ich mal gesehen habe. War das bei den Game Awards? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ja, das Spiel oder Game Awards oder so war das.
Ja, irgendwo so, ne? Und ich war tatsächlich ein bisschen enttäuscht, als ich den Trailer gesehen habe, weil ich mir gedacht habe, die bringen wieder irgendwie so ein Martial-Arts-Ding raus vielleicht. Es muss ja nicht Sifu 2 sein oder sowas, aber so in der Richtung. Ich bin jetzt nicht so der große Fan dieses Spielprinzips, dieses Online und kompetitiv. Von daher habe ich da jetzt auch das Spiel nicht mehr verfolgt. Also ich kann da nichts mehr zu sagen.
Ich fand Sifu ziemlich geil, deswegen kannte man natürlich schon das Studio, aber mich hat jetzt dieses Rematch nicht so angesprochen. Ich weiß auch gar nicht genau, was das für ein Game ist. Du sagtest Rocket League mit Menschen, spielt halt jeder nur einen Typen oder wie? Und
ja, so, also ich habe es ja selber auch nur in diesen Trailern gesehen, ich habe es auch nicht selbst angespielt, aber ich glaube, jeder spielt einen und du hast so eine Arena, die sehr nach so einer Rocket League Arena aussieht, also so also wie sagt man so, ist kein richtiges Fußballfeld, sondern sieht aus wie so eine Sportarena aus der Zukunft, keine Ahnung. Und ja, wilde Kombinationen, krasse Schüsse, so ein bisschen wie so Mario Strikers. Weißt du, das wäre vielleicht ein bisschen was anderes, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist nicht so eine Fußballsimulation, sondern Fußball anders gedacht. Ne? Und das kann ja, gibt's ja heutzutage was gar nicht mehr. Und deswegen finde ich das irgendwie freut mich so eine Meldung, dass Leute mal sagen, ey, ich probiere mal auch so eine Art von Spiel aus. Weißt du?
Ja, ich meine, Fußball ist halt der größte Sport der Welt, ne?
Ja, so ein bisschen arcadiger wie damals, ne? Ja, und damals gab es ja vieles. Es gab ja Sega Soccer Slam und FIFA Street und Mario Strikers. Ne? Das war schon cool damals. Schön, dass das wiederkommt.
Das beste Fußballspiel außer FIFA und PES eurer Meinung nach ist?
Ja, reden wir da über auch Fun-Spiele oder Simulationen?
Mir ist es egal, was. Du kannst alles nehmen.
Super Soccer.
Mario Striker.
Super Soccer für Super Nintendo.
Dann sage ich.
Oder Bundesliga-Manager Hattrick.
Ja, nee, das ist was anderes. Das ist für mich Managerspiel.
Okay.
Das würde ich jetzt nicht zählen. Aber ich sage Sensible Soccer. Das habe ich das so viel gespielt.
Echt?
Ja, ganz viel gespielt.
Damals. Das war mir aber so zu simplistisch optisch, das fand ich nicht so geil.
Ja, damals habe ich nicht so über sowas nachgedacht, aber das ist halt so, das war auch nicht so einfach. Ich hatte wirklich Schwierigkeiten, dann auch irgendwie richtige Pässe zu schlagen und sowas mag ich, wenn es mich so herausfordert, bei Fußballspielen zumindest, dass ich erstmal das alles lernen muss, das fand ich richtig cool.
Erinnert ihr euch an das Fußballspiel von Capcom auf dem Super Nintendo, Soccer Shutout? Da waren die Bälle so groß wie Medizinbälle.
Nee, das kann ich nicht.
Das war ganz witzig. Nee. War das das Spiel, wo Scheißen statt Schießen stand? Ich glaube schon.
Sehr gut.
Das ist heutzutage ist es ja so, man denkt sich, dass eigentlich sowas nicht mehr passieren dürfte. Aber letztens habe ich auch wieder so ein etwas neueres Spiel gesehen. Das wurde auch wieder mit einem Google Translator übersetzt. Meine Herren, ey, denken, dass es einfach reicht, ne? Einfach mal durch den Translator jagen und dann kannst du das Spiel auch auf Deutsch veröffentlichen. Ne, ganz schlimm.
Vielleicht erstmal und dann kannst du es immer noch nachpatchen. Das ist es halt.
Ja, genau. Ich sehe gerade Zucker, Soccer Shootout. Ja, es ist wirklich wild.
Ich habe leider hier keinen. Ich kann nichts sehen. Naja.
Was ist ansonsten noch so passiert? Ich habe gleich beispielsweise ich gehe gerade so ein bisschen was durch. Ich hatte diese Woche nämlich eigentlich, ich erzähle euch mal was. Ich mache gerade, während wir hier aufnehmen, bin ich gerade mitten in einem Tagebuch. Und in solchen Spieletagebüchern versuche ich eigentlich, mich komplett fernzuhalten aus allem, was man so mitbekommen kann. Keine äußeren Einflüsse, weil ich dann oftmals so, man ist so ein bisschen vorbehalten oder wie sagt man, Ja, man lässt sich ein bisschen, ja, voreingenommen, genau, das ist das richtige Wort. Und ich will auch keine Tipps haben, weil ich spiele gerade Death Stranding. Also Death Stranding 2. Und deswegen versuche ich.
Sollen wir dir jetzt nicht sagen, wie es angekommen ist, oder wie?
Das ist, jetzt kann ich es eh nicht machen. Ich bin jetzt hier im Podcast, was für euch, biege ich jetzt gerade die Regeln, kann ich nicht ändern. Aber, ich gehe mal davon aus, es ist gut angekommen, oder? Ich denke mal.
Ja, sehr gut. Deutlich besser als der erste Teil sogar. Für viele sogar ein GOTY-Contender. Also es ist richtig, richtig hoch. Und okay. Viele feiern das gerade. Bin sehr gespannt. Willst du schon ein bisschen was previewen? Ich habe es mich noch nicht gezockt. Ich mochte den ersten ja doch schon sehr, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich
hat
kann...
Hat sich da also was im Gameplay geändert?
Also grundsätzlich würde ich sagen, das Spielprinzip ist genau das gleiche wie eh und je. So, das hat sich nicht geändert. Aber es dauert eine Weile. Wann hört ihr diese Folge? Jetzt hört ihr die Folge, vielleicht die Patronen hören das natürlich Sonntag. Viele früher. Ich will nicht spoilern. Ich will das Tagebuch jetzt nicht spoilern. Ich will jetzt nicht sagen. Ich kann nur sagen, es hat sich auf jeden Fall, okay. Zumindest gibt es ein paar neue Sachen, die man dann halt benutzen kann. Das Spielprinzip des Delivery Guys ist genau das gleiche. Das hat sich wirklich gar nicht verändert.
Dann bin ich da auf jeden Fall
jetzt halt. Ja, es sah auf jeden Fall deutlich dynamischer aus an vielen Punkten. Das Kämpfen, das Schleichen und so weiter, was ja schon mal cool ist. Und grafisch sieht das so, glaube ich, sehr, sehr krass aus. Also wirklich beeindruckend teilweise, sagten die Leute.
Ja, aber ich muss wirklich sagen, das ist wirklich großartig. Also grafisch ist es wirklich toll. Aber es gibt so viele Spiele, wo ich sage, boah, das ist grafisch wirklich beeindruckend mittlerweile, oder?
Ja.
Also es ist nicht mehr so, dass es dich so, es sieht geil aus, vielleicht ist es auch mal so ein kurzer Moment, wo du so vielleicht leicht geflasht bist, boah, wie gut das mittlerweile alles aussieht, aber guck mal, wann kam Horizon Forbidden West raus? Es muss jetzt mittlerweile 2 Jahre her sein, oder 3?
22.
Nee, 3 Jahre.
22.
Da habe ich schon gesagt, Alter, und wenn du dir heute noch die Gameplay-Szenen von Horizon Forbidden West anguckst, das sieht immer noch absolut geil aus. Das ist so, die Sprünge sind so marginal, das kannst du gar nicht mehr richtig...
Warte ab, bis nächstes Jahr das Remastered kommt, das wird richtig krass sein.
Ja, wahrscheinlich. Stimmt, ich habe ja auch The Last of Us Part 2 Remastered mal angemacht und da auch gesehen, boah, okay, das ist natürlich alles, man merkt einfach, die Grafik ist einfach insane, wirklich richtig krass.
Ja, gab doch einen grafischen Sprung jetzt in dieser Generation. Hat ein bisschen gedauert.
Ja, aber dafür fehlen aber auch so diese krassen Wow-Momente, so wie damals, ne? Wo du dann so richtige Grafikbretter bekommen hast, wo du aus dem Staunen nicht mehr herauskamst, weil, wie Matthias ja schon sagt, heute einfach alles gut aussieht. Und dann stumpft man in Anführungsstrichen da so ein bisschen ab und findet das zwar hübsch und toll, aber es flasht einen nicht mehr so wie früher.
Wir dürfen müssen aufpassen, weil ich habe letztens gelesen, da haben sich Leute beschwert, dass wir zu verbittert sind. Also gerade.
Zu verbittert?
Ja, also da ging es eigentlich, ist es egal. Ich habe es, glaube ich, mitbekommen. Es wurde über unseren Podcast, also auf Twitter sind wir ja auch, und da wurde das so quasi markiert. Da wurde der Kratzrack, ist das, glaube ich, der hat uns da so weiterempfohlen, weil jemand so verärgert war, dass bei Hooked, ich glaube, es war sogar Death Stranding, oder nee, das kann ja gar nicht sein, das muss ja davor gewesen sein. Irgendwie, die waren auf jeden Fall sehr enttäuscht und dann dann hat sich der User geärgert, dass Hooked so verbittert ist. Und dann hat Kratzrack Controller-Poesie empfohlen. Dann hat ein anderer...
Die sind auch schlimmer! Ja,
die sind auch schlimmer.
Geil.
Irgendwie so. Das war ziemlich, ziemlich witzig. Nice. Ja, also müssen aufpassen. Wir dürfen nicht so verbittert sein. Quatsch. Obwohl, mir ist es ehrlich gesagt sowas von Latte, Alter.
Ich bin gerne verbittert.
Es ist mir auch scheiße.
Und für alle, die da jetzt ein Problem mit haben, nehmen wir extra Taschentücher mit.
Ja, ernsthaft.
Im November.
Also 32 Jahre Gaming-Erfahrung müsst ihr uns erstmal nachmachen und dann sagen, ey, Gaming ist immer noch so geil. So. Das muss man einfach, wir haben einfach die Erfahrung, wir haben einfach schon alles schon gesehen, wir sind schon alt und für uns muss man jetzt anders begeistern.
Eben.
Aber ich habe mal wieder ein Spiel gespielt, was mich begeistert hat, aber da können wir nachher nochmal drüber reden.
Ich auch, obwohl das eigentlich nichts Neues macht eigentlich.
Normal ist es schon ein bisschen neu. Nicht ganz neu, aber in der Art gab es das, glaube ich, noch nicht.
Aber Andi hat ja gerade schon ein bisschen was angesprochen. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz interessante Sache. Du hast was angeteasert. Was ist denn im November?
Erzähl mal. Andi, was ist im November?
Controller Poesie goes live. Wir werden auf der Bühne stehen, sitzen, keine Ahnung, beides.
Ich werde sitzen.
Und
ich
werde
100%ig sitzen.
Du machst Liegestütze.
Werden zu dritt,
ja, genau,
zum ersten Mal zu dritt live auf der Bühne eine Folge aufnehmen oder unser Programm machen, sagen wir mal so. Uns hat ein Theater eingeladen in Karlsruhe, das Marode Theater Karlsruhe. Und da haben wir natürlich zugesagt und werden jetzt am 15.11. um 20 Uhr da eine kleine Show machen, inklusive Kunibert natürlich. Ihr könnt auch, wenn ihr uns dann dort sehen möchtet, auch Fragen mitbringen, Kunibert einreichen und dann werden wir da alle hoffentlich einen schönen Abend haben, inklusive Come Together nach der offiziellen Show.
Richtig.
Und der Vorverkauf ist jetzt und ja, in den Link gucken und wer Bock hat, kommt uns besuchen.
Genau. Du musst natürlich auch sagen,
das wollte Patreon, ich euch überlassen.
Ja, aber die Patreons haben Vorkaufsrecht, ne? Wir haben das im Portal vor, dementsprechend, die wissen da schon eher Bescheid.
Genau.
Und ja, ein paar Karten werden wir auf jeden Fall auch für den offenen Verkauf haben, aber es sind auch nicht so viele Plätze, ne?
Das muss man dazu sagen, genau. Also wir haben 90 Plätze und wenn die natürlich weg sind, sind die erstmal weg und dann gucken
wenn
wir mal.
Wenn die überhaupt weg sind, vielleicht kommt
ich
noch
sag
einer
ja, wenn,
oder
ne?
So.
Genau. Also wir schauen mal, wenn natürlich der Andrang groß ist, was durchaus passieren kann, dann werden wir mit dem Manuel vom Marotte Theater sprechen und eventuell da noch irgendwas für euch tun. Aber aktuell sind es halt tatsächlich nur in Anführungsstrichen 90 Plätze. Aber es uns würde natürlich freuen, wenn diese dann auch tatsächlich gekauft würden und man da schön zusammenkommt. Das wäre auch das erste Mal, dass wir zu dritt uns ja live sehen. Ich habe Matthias ja schon gesehen, wir waren voriges Jahr zusammen auf der Gamescom. Aber alle drei zusammen auf der Bühne, das ist definitiv neu.
Genau, also nochmal.
Ich muss in Karlsruhe fahren, ist voll weit weg.
Ja, ich auch, 4 Stunden.
Da bin ich gerade mal aus Schleswig-Holstein raus, ey.
Heul nicht, aber die meisten Sachen sind doch eh immer in Hamburg oder Berlin, da bist du doch meistens derjenige, jetzt am besten trifft. Ich muss da schon meistens weit fahren. Also nochmal kurz zusammengefasst, Controller Poesie live am 15. November um 20 Uhr im Marode Theater in Karlsruhe. Der Vorverkauf beginnt jetzt, wenn ihr das hört, also in dem Fall jetzt erstmal für die Patronen und für alle dann, wenn noch was offen sein sollte, ticketmäßig, guckt mal in die Podcast-Beschreibung, dort werde ich, sofern alles funktioniert, den Ticketverkauf-Link reinstellen und wir werden das auch vielleicht nochmal hier und da nochmal verlinken oder so und ja, je nachdem, wie das ankommt, können wir dann eventuell noch reagieren. Das Ticket kostet 29 €. Und ja, so viel sei gesagt. Andi hat eigentlich alles schon beschrieben. Das finde ich eigentlich schon treffend. Und wir haben richtig
Und wir
Bock.
Bringen Giveaways mit.
Wir bringen auch ein bisschen, wir bringen auch was mit. Wir haben ein bisschen Sachen zu verkaufen auch noch mitgebracht.
Genau. Ne?
Und wir sind auch da. Wir schnacken auch mit euch danach noch.
Wir sind auch
ein kleines Fantreffen gefühlt danach noch. Ich hoffe, wir ziehen noch um die Häuser, machen richtig Party. Mich kennt keiner in Karlsruhe. Wir können uns richtig daneben benehmen. Das ist jetzt richtig nice.
Jansel hat aber gerade einen ganz anderen Lifestyle als ich, ehrlich gesagt. So, nach der Podcast-Aufnahme erstmal schön ins Bett gehen, würde ich sagen. Und du ziehst erstmal noch mal um die Häuser.
Oh Mann.
Geil. Ja, aber das wird schön. Das wird das erste Mal. Und wer weiß, ob das nicht ein Startschuss wird für künftige Theater stimmt. Und andere Auftritte, wer weiß. Also es liegt auch an euch, wie ihr das jetzt auffasst, ob ihr da für zu haben seid. Wir werden sehen. Wir freuen uns auf alle Fälle, wir haben richtig Bock und das
ich hab,
wird geil.
Ich hab noch nie, also das ist ja mittlerweile in der Szene, sage ich mal, in der Podcast-Szene eine Normalität, ne? Dass halt viele auch größere Podcasts dann mal eine Tour machen oder Auftritte haben, aber ich habe mir sowas noch nie angeguckt, ne? Also für mich, also jetzt so
war
nie live dabei und ich habe auch gar keine Ahnung, was das jetzt sein wird, ne?
Ich auch nicht.
Wie es für uns ist.
Ja, also, ihr seid eigentlich ein Testballon, also wir werden da einfach planlos,
genau.
Also es wird richtig schlimm.
Es wird schon witzig.
Also kommt, ja.
Ich werde mich immer noch daran erinnern, also ich hatte mal, ich wurde mal vom früheren Podcast eingeladen ins Zack in Düsseldorf. Das ist ein Club, der hat aber irgendwie einmal im Monat oder alle 2 Monate, ich weiß es nicht, lädt er Gaming-Influencer ein. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Und was ich schon vorher gehört habe, bevor ich hingefahren bin, hey, es könnte mal passieren, dass dass auch die Piranha Bytes Leute da zu Gast sind, weil die wohnen ja nicht sehr weit weg. Und ich sitze auf der Bühne und das war ja auch für mich das erste Mal. Wir saßen da auf diesem Sofa und dann gab es, ja, es ist ja wirklich alles schwarz vor dir. Ne? Du siehst ja nichts. Das ist, die Scheinwerfer sind auf dich gerichtet. Und dann wurden Fragen ins Publikum gestellt und jede Frage konnte ich ganz gut beantworten. Oder wir ganz gut beantworten. Es gab eine Frage, da war ich wirklich planlos. Und das war die Frage, und die stelle ich euch jetzt gleich. Ihr könnt ihr gleich beantworten. Ich erzähle die Story noch zu Ende. Ich konnte die Frage nicht beantworten und später stellte sich heraus, das war Jennifer Pankratz von Piranha Bytes. Und das war super unangenehm, dass ich genau die Frage, da habe ich mich richtig dann zum Dödel gemacht. So gut kann ich mich dann scheinbar auch nicht aus mit Videospielen. Das war unangenehm. Und die Frage war, was glaubt ihr, ist in den nächsten 5 Jahren der nächste Gaming-Trend?
KI-generierte Inhalte.
Ja, okay, das ist jetzt. Ist das jetzt, ich meine, jetzt so wirklich so spielemäßig, so Spiele, also so, ne, was, ich glaube nicht, dass jetzt ja, nicht so wie man Spiele, wie. Erklär das.
Zum Beispiel, dass halt Scripts oder dass Stories oder Quests von der KI selbst generiert werden. Da ist einfach nur noch ein random NPC, wo du hingehst, der keine feste Quest hat, sondern der einfach Parameter aus deinem Gameplay nimmt und daraus on the fly ein für dich personalisierte Quest erstellt. Der hat halt gemerkt, hey, du gehst immer auf der linken Seite des Weges und sammelst dort die Äpfel. Du scheinst also Äpfel zu mögen, also macht er einen apfelbasierten Quest, wo er dann Äpfel von der rechten Seite des Weges haben will. Irgendwie so, keine Ahnung, das war ja richtig dummes Beispiel. In den nächsten 5 Jahren. Aber so, ja, warum nicht? Oh ja, doch, okay. KI wird krass schnell wachsen. Also.
Ja gut, das stimmt allerdings, ich glaube.
Guck dir mal, was auf den Social Medias los ist, diese ganzen KI-generierten Sachen. Also doch, KI wird, du unterschätzt maßlos, wie krass groß KI in den nächsten Jahren wird. Also
Ja, ich. Man wird ja quasi damit schon konfrontiert, obwohl man das vielleicht auch gar nicht machen will. Also selbst bei Google, wenn du dann was eingibst und eine Frage stellst, kriegst du als erstes eine Zusammenfassung von der Google-KI. Ja.
Genau, ja? Genau. Bei WhatsApp. Und ich glaube, das wird schon auch vielleicht auch KI-mäßig, wo wir es gar nicht merken, aber so für Level-Design oder bei der Entwickeln oder so, dass die KI dann die, es ist wahrscheinlich jetzt schon so viel, dass die Landschaften da KI-generierte Serien sind und all so eine Sachen.
Ja, also mein Take ist auch KI, ich. Aber stellt euch mal vor, es kommt so ein Spiel raus. Erinnert ihr euch noch an Project Natal? Project Natal,
was ja, das damals ist das zu von Kinder Peter geworden ist.
Ja. Das von Peter Molyneux, wo dieser Junge da zu sehen war, der mit ihr interagiert hat. Das war ja damals alles geskriptet und fake, ne? Das haben wir ja alle mitbekommen. Mhm. Aber durch KI wäre das doch machbar eigentlich, dass du so einen Avatar hast, der dann wirklich mit dir interagiert und mit dir zusammen wächst, sozusagen.
Mhm. Milo hieß der übrigens, der Junge.
Ja, genau, so. Das könnte ich mir auch vorstellen, so in dem Zusammenhang.
Es ist, ja gut, also ich kann mir das auch vorstellen, dass es ist ja jetzt schon total abgefahren. Also wenn man sich so ein bisschen mit KI beschäftigt, zumindest was möglich ist, dann, ich habe da Clips gesehen von so Streamern zum Beispiel, Monte und so, die sich mit KI unterhalten und die reden so wie Menschen, weil die auch diese M-Pausen, obwohl sie die gar nicht machen müssten, quasi machen, damit es menschlicher wirkt. Und es ist total abgefahren einfach nur. Egal, aber jedenfalls. Ich frage mich dann so, wie jetzt, also jetzt bei so einem, in Form von einer Quest zum Beispiel, dass sie da auf dein Spielverhalten sich umschreibt, das finde ich, klingt logisch und auch irgendwo interessant, auch so Gespräche zu führen, ne, die dann anders verlaufen, als man es von einem Writer vorgeschrieben bekommt. Aber zum Beispiel, was ich jetzt eigentlich meinte mit Trends so, zum Beispiel, man hatte ja zum Beispiel den Battle Royale Trend, man hatte den Open World Trend oder sowas, ne? Was ist so Gameplay-mäßig so der nächste Trend? Wohin geht das? Haben wir nur noch Death Strandings Spiele oder Souls-like oder wie ist das? Was glaubt ihr?
Also was ist denn das nächste große Ding in den letzten Jahren? Also was wird das nächste große Ding?
Also Clair Obscur zum Beispiel jetzt, ne?
Ja, meinst du, dass es jetzt wieder mehr rollenbasierte, rundenbasierte Sachen werden?
Also Square, das war, wenn ich mich nicht täusche, das habe ich irgendwann mal so mitbekommen, Square hat sich geäußert diesbezüglich, weil sie gefragt worden sind, ob, also sie wurden auf den Erfolg von Clair Obscur angesprochen und da haben sie da, glaube ich, aber das ist jetzt wirklich auch so, wie gesagt, ich war ein bisschen abstinent. Ich glaube, dass sie sich darauf, dass sie so gesagt haben, so das nächste Dragon Quest und Final Fantasy würden sie gerne wieder mit rundenbasierten Kampfsystem machen, obwohl sie natürlich sehr zufrieden sind mit Final Fantasy 16, was aber irgendwo vielleicht auch nicht stimmen kann, keine Ahnung. Sie müssen nach außen ein ganz anderes Gesicht wahren, aber rundenbasierte Kampfsysteme scheinen doch noch ein Ding zu sein. Das frage ich mich so, ey, guck mal, Persona hatte die ganze Zeit ein rundenbasiertes Kampfsystem. Das war jetzt nichts Neues, als ob das jetzt irgendwie so, weißt du, das, also sie tun so, als ob das jetzt irgendwie so keiner haben wollte. Sie haben
ja, das aber auch nicht nur das. Ja. Schau dir mal Sea of Stars an, Chained Echoes, die haben alle rundenbasierte Kampfsysteme gehabt und die waren alle erfolgreich.
Ja. Ja.
Aber so ein nächstes Final Fantasy mit rundenbasierten Kampfsystemen, ja oder nein?
Ja, auf jeden Fall. Da hätte ich Bock drauf.
Na dann, steht dem nichts im Wege. Ja, also.
Also ich glaube, ich hätte die Frage ganz gut beantwortet, falls, wie hieß die, Jennifer Pankratz mir nochmal eine Frage stellen will.
Gut, es war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 2018 oder sowas. Da war gerade Fortnite gerade so.
Auch da wäre meine Antwort KI gewesen.
Ja, klar. Ja, sicher. Da hattest du noch eine Sammlung. Naja, okay. Was liegt denn sonst noch an? Was gab es denn sonst noch in der Welt der Videospiele? Habt ihr überhaupt Zeit zum Zocken zurzeit? Oder ist es eher so, kommt schon schwierig in den Game?
Also bei mir ist es halt so, dass mein Game Room ja auch oben auf dem Dachboden ist sozusagen und da macht Spielen aktuell wenig Spaß, ehrlich gesagt. Also es ist einfach viel zu heiß. Ich habe jetzt die Switch 2 auch unten im Wohnzimmer aufgestellt. Da zocke ich mit den Kids, wenn die da sind, auch schon mal Mario Kart. Aber ich finde bei dem Wetter, boah, schwierig. Da gehe ich lieber raus und springe in den Pool oder so, anstatt jetzt vor der Konsole zu hocken.
Das ist die erwachsenste Antwort, die ich hier gehört habe.
Ich habe mal wieder ein Spiel durchgespielt. Und ja, es hat so 15 Stunden gedauert. Also ein bisschen mehr Zeit habe ich mir schon mal wieder fürs Zocken genommen. Ja, aber sind wir schon an dem Aspekt des Videos, wo wir darüber reden?
Ja, ich glaube, das ist ansonsten nicht viel passiert, ne?
Ja, es ist so ein bisschen Sommerpause, ne? Die E3 ist zu Ende. Ansonsten gibt es jetzt eine Death Stranding Goatee. Switch-Hype ist ein bisschen runtergefahren. Verkauft sich immer noch wie geschnitten Brot. Aber man kriegt sie nirgendwo, ne? Ich habe immer noch keine bekommen. Ich war ja schon 3-4 Mal beim Mediamarkt, habe mal gefragt. Keine Einladung bei Amazon. Ja, ich habe keine.
Aber du hast es auch nicht so, weißt du, wenn du eine haben wollen würdest, dann hättest du die längst. Du hast einfach nicht mehr den Willen. Du hast den Biss verloren.
Das wird auch, das ist meine Verbitterung. Naja.
Ja, ich habe jetzt schon noch was gespielt, aber bei mir ist es einfach so, also ich glaube, es ist eher, habe so einen kleinen Burnout. Also ich habe auf jeden Fall vor, ich glaube, es ist aber jetzt schon 2 Wochen her oder länger sogar, dass ich das merke, dass mir einfach, ich fange vieles an, dann manches höre ich dann relativ schnell wieder auf oder ich spiele es sogar und es gefällt mir sogar, aber dann irgendwann mal flacht so die Begeisterung ab und es langweilt mich und dann höre ich dann auch mittendrin auf. Zum Beispiel Grandia 2 habe ich letztes Mal zum Beispiel besprochen, das habe ich jetzt auch nicht mehr so viel weiter gespielt, obwohl ich das nicht im Spiel anlasten möchte, sondern einfach so, ich würde einfach gerne, ich nehme das jetzt auch so ein bisschen als Test an, ne? Ich mache jetzt dieses Video, wo ich jetzt einfach so ein bisschen mich davon löse und einfach nur spiele, ne? So wie ich das jetzt einfach so hier habe und mich nicht beeinflussen lasse und gucke, ob das irgendwas bringt, ne, keine Ahnung, ne? Ich glaube, das liegt auch einfach an den Games, da muss halt was Gutes kommen. Ich habe ja auch ein Spiel durchgespielt, also jetzt kürzlich, aber das hat sich auch gezogen. Ich glaube, das habe ich auch wirklich vielleicht so 2-3 Wochen gezockt, obwohl es eigentlich nur so, weiß nicht, 10, 12, 13 Stunden geht. Mhm. Also gerade so einen kleinen Burnout, weil mich wenig Spiele zurzeit begeistern. Das ist einfach so. Ich glaube, dass ich brauche einfach einen gewissen Abstand. Aber ich bin Content Creator, ich habe ein Business, ich habe ein Gewerbe, ich habe einen Manager. Das funktioniert alles nicht mehr so richtig. Weißt du, was ich meine? Das ist schwierig. Aber das haben wir auch schon mal besprochen. Ich will das nicht nochmal den alten Käse nochmal hervorholen. Ja, was hast du denn gezockt? Ja. Erzähl mal.
Ich habe Blue Prince durchgezockt.
Ah, das habe ich ja schon mal angesprochen. Eines der
bewertesten Spiele des Jahres, ne?
Sagt mir gar nichts.
Metacritic von, was?
Sagt mir gar nichts.
Nein, Blue Prince. Es steht mit Metacritic von 92, glaube ich, an der Spitze quasi, der besten Spiele des Jahres.
Echt?
Ja, das stimmt, ja. Sehr, sehr gut bewertet.
Worum geht's? Erzähl.
Blueprints, das ist ja ein lustiges Wortspiel, das ist nicht nur Blueprints, der blaue Prinz, sondern auch Blueprints, also Blaupausen. Das ist ein Roguelike Random Generated Puzzlespiel. Du hast
deshalb kenne ich es nicht.
Du bist ein Junge, der bekommt von seinem Großvater so eine Villa geschenkt. Aber du bekommst diese Villa erst geschenkt, wenn du den 46. Raum dieser Villa gefunden hast. Das heißt, die Villa hat so ein Grid von 9x5 Feldern, also 45 Dings, die du durchstreiten kannst. Dafür hast du halt Fußsteps, also Footsteps, die du dann nutzen kannst, um voranzutreiben. Und du musst die Räume, die du betrittst, random on the fly, selbst aus einem RNG-Pool gestalten. Mit so ein bisschen wie heißt das Spiel? Das verrückte Labyrinth. Da hast du zum Beispiel Räume, die haben nur nach rechts einen Ausgang oder nur nach links oder auch mal gar keinen. Dafür haben sie dann gewisse Boni oder Mali. Ne? Manche sind eine Sackgasse, dafür ist dann vielleicht Ressourcen drinne. Andere hingegen sind total cool von ihrer Offenheit, haben irgendwie 4 Ausgänge, dafür kosten sie halt Geld, wenn du durchgehst oder du verlierst Münzen. Du musst manche Türen benötigen einen Schlüssel, das heißt, du musst auch Schlüssel suchen und so weiter. Manche brauchen dann auch noch gewisse Arten von Edelsteinen, um sie öffnen zu können zusätzlich. Das heißt, du musst auch noch Edelsteine suchen. Du musst darauf achten, dass deine Schritte nicht alle werden. Und du musst das Geheimnis dieser Villa aufdecken, um herauszufinden, wie du den 46. Raum erreichst. Denn offensichtlich ist 9x5 45. Es gibt also einen geheimen Raum. Und das ist so ein bisschen, ich sag mal, Outer Wild-Style, sehr wilde Rätsel, wo man überhaupt nicht kapiert, was, wo, wann ist. Da muss man manchmal sehr zwischen den Zeilen lesen. Und dann kann es aber halt sein, dass man richtig coole Geheimnisse findet, Shortcuts und so eine Sachen. Irgendwann findest du zum Beispiel eine Garage. Wenn du einen Strom findest, also wenn du in deinem Haus auch einen Strom Raum hast, dann kannst du mit dem den Strom anschalten, dann geht das Garagentor auf, dann kannst du rausgehen und findest so eine kleine Hütte davor, die dir so einen dauerhaften Bonus gibt, dann kannst du so eine kleine Abkürzung dazu aufbauen, dann kannst du immer, bevor du ins Haus reisen gehst, immer zu dieser Hütte gehen und dir einen kleinen Bonus holen und so eine Sachen. Das ist halt so richtig abgefreakt, wenn man aufs Puzzlespiele aller, ja wie gesagt schon Outer Wilds, Obra Dinn und sowas steht, ist das richtig cool. Das Einzige ist halt, es hat ein paar Längen, ich finde, es hätte ruhig 5 Stunden kürzer sein können, ne? Und es ist halt auch ein bisschen RNG geprägt, obwohl ich schon das Gefühl hatte, das Spiel zu deinen Gunsten. Gerade am Schluss bekommst du zufällig oftmals auch die Räume, die dir irgendwie helfen. Na, aber theoretisch ist es halt so, dass du etwas an einem Raum findest und dann musst du es zum anderen Raum bringen. Und manchmal kann es halt sein, dass dieser Raum gar nicht in deinem Draft-Pool ist, weißt du? Du hast halt immer, wenn du einen Raum kreierst, hast du 3 zur Auswahl und dann musst du immer so auswählen, was du machst, welchen dieser 3 du wählst.
Ja? Also
je nachdem, wie viel Schlüssel hast, es ist roguelike, es ist jedes Mal auch neu. Das heißt, wenn deine Schritte zu Ende sind, dann legst du dich schlafen und dann stehst du am nächsten Tag von vorne auf und beginnst das Ganze nochmal von vorne und dann sind alle Räume wieder weg und dann musst du die Blaupausen, die Blueprints wieder von vorne aufbauen und die Villa nochmal von neu gestalten. Und dann musst du erstmal versuchen, das Geheimnis dieses 46. Raum zu bekommen. Dann musst du den 46. Raum erreichen. Und das ist sehr, sehr spannend, sehr, sehr kultig, sehr, sehr suchterfordernd und genauso mein Ding, was mich in den letzten Jahren irgendwie abgeholt hat. Irgendwo zwischen Roguelikes à la Balatro, Slay the Spire und Story Mysterium à la Outer Wilds. Also richtig
mich wild. Macht so ein bisschen dieses Roguelike-System so ein bisschen Angst, weil ich habe eigentlich meistens ich mag es einfach nicht. Ich mag halt nicht dieses frustrierende Gefühl, wenn du irgendwas vorbereitet hast und dann alles verlierst und du nicht weißt, okay.
Nein, das ist finde ich so schlimm, finde ich. Das ist nur so ein kleiner Aspekt. Also das fand ich jetzt nie. Es macht schon Spaß. Es ist ja mehr du lernst ja die Räume kennen auch. Du lernst ja immer neue Räume kennen und weißt, wie sie sie nutzen kannst. Und dann findest du auf einmal, oh geil, jetzt hast du einen richtig geilen Durchgang geschafft, hier komme ich richtig cool hin und so. Du kannst natürlich auch auf so einem 5x9er Grid eigentlich direkt straight nach oben bauen, ne? Und gucken, was oben sich befindet. Je höhere Level sind, umso schwerer werden die Räume. Und dann sind da halt manchmal nicht nur verschlossene Türen, sondern auch Türen mit Keycards. Dann musst du gegebenenfalls eine Keycard finden oder einen Stromraum, um alle Keycards auszuschalten und so eine Scheiße. Es ist schon richtig spannend, das macht richtig Spaß und du lernst halt immer mehr und weißt, wie du vorgehen hast, wie du am besten erstmal Ressourcen farmst und so. Es fühlt sich nicht so an, als würdest du immer viel verlieren und es gibt auch kleine Hilfen und wie gesagt, du kannst auch mehr Schritte generieren, also dauerhaft, du kannst mehr Geld starten, es gibt nämlich auch noch Geld, dann kannst du dir Sachen kaufen und so. Das ist schon echt geil. Aber ich muss auch sagen, ich habe das Spiel gameplay-technisch durchgespielt. Es gibt noch ein narratives Ende, so ein bisschen storymäßig, wo man nochmal ganz, ganz wilde Rätsel lösen muss. Also ich habe den 46. Raum gefunden, aber es gibt irgendwie noch mehr zu machen. Man kann das noch completionisten für 100 Stunden oder so. Da hatte ich jetzt keinen Bock drauf.
Oh Gott, so ein hartes System. Das ist, glaube ich, auch so, das hartes nicht einfach mal beim einem Mal durchspielen oder im einen Run quasi beendet ist, dann muss es nochmal und nochmal und nochmal, damit sich quasi diese Story weitererzählt. Das ist für mich ein No-Go. Aber was ich mir vorstellen könnte, dass dir eventuell gefallen würde, ist dieses Pacific Drive aus dem letzten Jahr. Pacific Kennst du das? Wo du, ja, wo du diese in der Nacht diesen Kombi rumfährst und dann ist auch so ein bisschen... Ich würde mal sagen, Survival mit Roguelike und so, das ist, glaube ich, etwas, das dir gefallen könnte.
Ja, ja, aber es sieht sehr lang aus mit 30 Stunden oder so, ne?
Ja, wahrscheinlich ist wieder so ein Ding. Das ist für uns alle ja immer so ein großes Problem.
Ja, nee, das ist nicht das Problem, aber so bei Blueprints hatte ich jetzt, ich hatte zum Beispiel, also ich habe den 46. Raum irgendwie so nach 10 Stunden erreicht, ne? Das Problem ist, ich hatte nicht mehr genug Schritte, um dorthin zu kommen und so eine Sachen. Das heißt, du musst nachher noch effizienter arbeiten und sowas. Das nervt mich dann so ein bisschen, beziehungsweise ein paar, ja, wenn du halt richtig kacke RNG kriegst und dich in eine Sackgasse baust und nicht rauskommst. Und so, es kann natürlich sein, dass du in so eine Ecke kommst und auf einmal nur noch drei Räume kriegst, die alle in eine Sackgasse sind und sowas, ne? Mhm. Also es, wie gesagt, es hätte so ein bisschen stringenter noch sein können, aber ja, nicht so schlimm.
Andi, hast du auch irgendwas gespielt die letzte Zeit, oder?
Also ich habe videobedingt was gespielt, nämlich so ziemlich alle erdenklichen Ports von Rise of the Robots, wenn ihr das noch kennt.
Das ist aber Grille.
Ja, ich weiß, das hat auch sehr viel Anstrengung gekostet.
Und apropos was? Grille, darf ich noch mal kurz was reinschmeißen?
Das Game, okay.
Wisst ihr noch, wo ich über Mainz Eye gelästert habe und gesagt, ey, das kriegt eine 62? Alter, wie recht ich hatte, wo ich das Gefühl hatte, dass das ein Kack-Game wird am Trailer. Und was ist? Es hat sogar nur eine 38 bekommen. Eine 38.
Ich hab's mir gekauft.
Du hast es dir gekauft?
Ja, für ein Video. Ich will da... Und? Ja, ich hab's noch nicht gespielt, weil ich jetzt gerade noch das Death Stranding-Spiel spiele. Aber
ich habe aber wohl gehört, dass das wohl stark gepatcht wurde. Ne? Also, dass das jetzt zumindest spielbar ist.
Ja, gut, ja, spielbar, nein, oder spaßig? Gut, aber ist spielbar. Gut spielbar oder reden wir über technische Probleme oder reden wir über Spielspaß?
Das war ja ein absolutes Bugfest zum Release. Ja, das war ja komplett kaputt.
Der Spielspaß scheint mir jetzt hier nicht so groß zu sein.
Da habe ich nicht von viel mitbekommen. Ich weiß nur, dass es total kaputt war zum Start.
Ja, das auf jeden Fall. Aber auch, naja.
Okay, ja, ich habe ein Spiel gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Das ist nämlich auch so ein Indie-Game. Das nennt sich Crypt Custodian. Sagt euch das was?
Nein.
Nö.
Crypt Custodian ist eigentlich ein, ja, es ist ein Metroidvania, aber aus so einer Top-Down-Perspektive, wo du auch nach oben und nach unten so den Screen wechseln kannst. Spielst eine Katze, die kommt ins Totenreich, weil sie, glaube ich, scheinbar gestorben ist. Und anstatt in den Himmel zu kommen, kommt sie in die Hölle. Und soll dort sauber machen. Also sie kriegt einen Besen und soll, so wie so ein Hausmeister, da ein bisschen für Sauberkeit und Ordnung sorgen. Und scheinbar ist es nicht unüblich, dass da mehrere Geister einfach reingeschmissen werden. Und das ist ein ganz klassisches Metroidvania mit verschiedenen
Fähigkeiten. Ja, ganz klassisch würde ich jetzt nicht sagen.
Ja,
sieht ja schon 2D, sieht ja aus wie so typisches Tunic, Death Door Game der letzten Jahre. Ne?
Richtig, also genau, du hast genau erfasst, also wenn ihr solche Spiele wie Tunic oder Death Door oder was gab es da noch die letzten Jahre? Diese, also nicht, es ist ein Metroidvania durch und durch.
Also vom Prinzip
her. Aber die Perspektive, es ist jetzt kein 2D-Metroidvania. Das ist der große Unterschied. Und es hat, weil es, also grundsätzlich glaube ich, ich mag das Genre einfach. Es ist einfach, ich kann mit diesem Genre einfach immer was anfangen. Spielt sich bei mich einfach, auch wenn sie sehr, sehr ähnlich aussehen oder sich ähnlich spielen, es macht mir teilweise gar nichts. Also ich nehme die immer gerne mit. Ich überlege auch schon die ganze Zeit, ob ich nicht dieses EA-Ding spiele, weil das auch im Game Pass ist, dieses, was du mal getestet hast.
Absu, ne? Oder wie
hieß das? Nee, dieses Sau.
Sau. Achso, ja, das ist ganz cool.
Genau, also ich Genau, Tales of Kanzhao, genau. Ich glaube auch so, das ist ein Game, das hast du ja gesagt, das macht nichts Neues, das ist nichts Besonderes, nee, aber das spielt sich gut weg. Und das ist das Tales of
Kanzhao. Tales of Kanzhao hieß es ja.
Das ist bei Crypt Custodian auch. Es hat einen sehr schönen Stil, es hat guten Humor, es spielt sich flott, ne? Es ist von ein oder zwei Leuten entwickelt worden, also hauptsächlich. Das ist auch immer so sympathisch und das hat mir richtig gut gefallen. Also konnte ich gut wegspielen. Dann war ich bin auch wirklich stolz auf mich mal, dass ich mal wieder ein Spiel durchgespielt habe. Das ist wirklich, nice. Kam jetzt einfach in letzter Zeit gar nicht mehr so oft vor. Richtig toll.
Nice.
Ja, ansonsten haben wir einen Kunibert?
Ja, natürlich.
Kunibert, Kunibert, oh Kunibert.
Mia hat über Discord unsere Patronin Ninja Nina 77 geschrieben. Grüße gehen raus an Nina. Mhm. Die hat nämlich einen richtig, richtig coolen Kunibert für uns. Da bin ich sehr gespannt, wie ihr das gleich ranken werdet. Und zwar, ich lese einfach mal vor. Und zwar geht es darum, dass, wenn man eine Frisur eines Charakters im wahren Leben tragen müsste, welche wäre das? Platz 1 am liebsten, Platz 5 am wenigsten.
Finde ich eine coole Idee.
So, dann fangen wir einfach mal oben an. Die Reihenfolge wäre wie folgt. Cloud, Final Fantasy 7.
1.
Im wahren Leben, echt jetzt mit so einem Ding?
Also, lieber mit so einem Lauf, ist doch geil.
Das ist quasi wie hier, ist so ein Son Goku nur ein Blond, ne?
Ja. Das ist so diese klassische Anime-Frisur. So.
Ja, ja.
Ich gucke mir das nochmal in Real Life hier an.
Das ist jetzt natürlich nicht schlecht. Also,
ja, lieber nehme ich sowas als jetzt. Ich sag mal so, ne? Die Frisur, ja. Oh, ist jetzt nicht schlimm. Also, ich hätte keinen Bock mehr, das zu stylen morgens, ne? Der ist ja wirklich 3 Stunden vom Spiegel. Also, offensichtlich, ja, sonst geht das ja gar nicht. Wenn das so, da hätte ich keinen Bock drauf.
Dementsprechend. Aber grundsätzlich, glaube ich, wenn du solche Frisuren hast, du fällst ja auch auf und so und sofort so, ja, guck mal die Haare an. Ja,
bist du aber auch gleich, in die Emo-Ecke abgestimmt hier. Also.
Ja, das meine ich ja.
Definitiv.
Also,
du nimmt dich doch keiner mehr ernst in unserem Alter, wenn du so rumläufst.
Ja. Die erste Frage, also da kommen vielleicht nur die Anime-Fans oder die K-Pop-Fans und fragen mich, weil ich K-Pop-Konzert ich in das nächste gehe. Ich weiß auch nicht, also ich weiß.
Also grundsätzlich gegen die Haare an und für sich, wenn man sich
da so
ein Sleekback nach hinten oder einen schönen Seitenscheitel oder sowas, ist nice. Die Frisur an und für sich, und wir reden hier um die Frisuren selbst, wäre mir zu anstrengend. Ich revidiere meine Meinung. 4.
Boah, ne, 4, da kann auch so viel Schlechtes kommen. Also müssen wir schon aufpassen.
Okay, stimmt. Da kommt auch Kratos und so, da habe ich auch keinen Bock drauf.
Kratos nehme ich so eher als, gut, dann nehme ich, dann sagen wir 3. Keine Ahnung, jetzt kommt Kane von Kane und Lynch, glaub mir.
So, also 3, gut, eingeloggt. Geralt von Riva, Witcher 3.
Nice. 1. Eins
sofort.
Auf jeden Fall.
Also erstens.
Also lange graue Haare ist schon cool.
Ey, ohne Scheiß, ich habe das Gefühl, das ist jetzt vielleicht nur ein Gefühl, aber es gab doch, also gibt es immer noch vielleicht, gerade bei Frauen, den Trend zu diesen hellgrauen Haaren. Diesen,
das finde ich mega so heiß.
Ja, finde ich auch irgendwie cool. Ich glaube, es kommt von Geralt von Riva. Geralt von Riva ist der Trendsetter gewesen.
Ciri ist ja genauso, die hat ja auch diese weißen Haare.
Richtig.
Nicht mega heiß.
Eins. Ich glaube, wenn ich diese Frisur hätte, ich glaube, Mensch, dann hätte bei
Janssen. Dann würdest du rasieren, du. Dann würdest du rasieren.
Also, auf jeden Fall.
Ja. 1, ja? Okay.
Ja, klar.
Jetzt kommt Ganondorf, Zelda. Hier ist jetzt nicht spezifisch erwähnt, welcher Zelda-Titel, deshalb sage ich das einfach mal Zelda Ocarina of Time.
Die Frisur habe ich auch schon längst.
So rot anmal.
Geil.
Die da ist auch schon.
Die habe ich eher.
Ja, aber auf jeden Fall habe ich
4.
Ja, ey, das ist auch. Ich finde.
Wir lassen uns noch ein für hinten lassen wir uns noch, oder?
Aber der Ganondorf, der ist wirklich der absolut hässlichste von allen Ganondorfs, die ich kenne. Aber er ist auch gleichzeitig irgendwie so die markanteste Figur. So, ne?
Ja.
Ja, kein Wunder, dass es keine
also 4, ja?
keine Gerudos mehr gibt, männliche, weil wenn die so aussehen.
Ja. Okay. So, dann haben wir nur noch 2 Plätze, die ihr wählen müsst. Was haben wir noch frei? 5 und 2, ne?
Warte mal, du hast jetzt Gandalf auf die 4 gewählt, wieso nicht die 5?
Weil da kommt gleich noch ein Glatzenträger.
Ja, weiß
also eine richtig Kackfrisur.
Sollen wir nicht den lieber auf die 5 machen? Der hat ja nix. Eine rote, weiß ich nichts. Ja gut, dann machen wir auf die 4.
Ja gut, dann
auf deine Verantwortung.
Ja.
4, ja? Okay. Ja. Geil, Street Fighter.
1. Ach kacke.
Da ist es schon passiert. Na gut, auf jeden Fall. Das wäre schon 5. Komm.
Die Frage, ich finde es.
Du willst doch nicht mit dieser Frisur durch die Gegend laufen.
Also, die Frisur selbst ist natürlich auch wieder zu aufwendig. Ne? Also, du musstest ja morgen mit dem Föhn da erstmal und 23 Kilo Haarspray das Teil nach oben föhnen.
Also, für mich sieht es so aus, als ob es immer so steht.
Bei niemandem steht das Haar so ab wie. Google mal kurz, geil, Street Fighter. Guck dir die Frisuren an, gerade auch von Street Fighter 6. In 100 Jahren steht das nicht einfach so. Alter, hat der krasse Arme.
Also auf jeden Fall, oh Gott, das ist wirklich diese Frisur. Das ist wirklich einfach so ein Pinsel.
Das ist natürlich schön, falls du Maler bist, kannst du gleich loslegen. Also für die 5.
Ihr müsst euch jetzt entscheiden.
Ich meine, wenn du willst, kannst du deine gute Frisur was machen, darfst du nicht vergessen. Kämmen sie dir einfach nach hinten oder zur Seite. Er hat sie halt nur scheiße frisiert, muss man halt sagen, ne?
Ja, das ist natürlich klar, aber Cloud könnte auch seine Haare wie Zack tragen.
Ja, das war ja auch meine Idee, also meine Argumentation bei Cloud. Eigentlich kann man sie gut tragen.
Oh Gott,
aber es geht ja um diese Frisur und die ist halt auch wirklich kacke, da hast du recht. Aber ob sie 5 kacke ist, würde ich sagen.
Leute, aber ihr habt nur noch die 2 oder die 5, ne?
Ja, aber die 2 ist es auch nicht. Da müssen wir ihn auf die 5 packen.
Ja, dann muss auf die 5, ja.
Das könnte richtig gefährlich werden. Es kann richtig gefährlich werden. Ich sage, es ist Kratos oder sowas.
Also was denn jetzt? 5 oder 2?
Es ist jetzt die 5. Geil auf die 5.
5. Geil auf die 5. Okay, dann bleibt nur noch die 2 über.
Trevor von GTA 5.
Herzlichen Glückwunsch, Trevor von GTA 5.
Nein, ich hab's.
Was ist der Unterschied zwischen Trevor und Ganondorf aus Ocarina of Time?
Gar nichts, außer dass es schwarze Haare sind.
Ja, doch, Ganondorf hat schon ein paar mehr Haare. Da hat die auch so zur Seite stehen. Wenn du dir so Illustrationen von dem Spiel anguckst, da hat er schon ein paar mehr Haare als jetzt.
Also du meinst, dass Ganondorf sich morgens früh dann schon vorm Spiegel stellt und die Haare macht?
Ja, so, oder eine Gerudo für ihn, wer weiß.
Jetzt ist perfekt.
Ja, okay, haben wir uns mal reingehört. Sie hat uns gekriegt, die gute Nina.
Ja, das stimmt. Aber war auf jeden Fall ein ziemlich guter
Kunibert. Sehr, sehr guter Kunibert. Du bist auf jeden Fall eingeladen zu uns nach Karlsruhe, um dein Live-Kunibert zu stellen.
Ja. Definitiv.
Sehr gut. Ich habe auch noch eine Frage, die habe ich jetzt leider nicht, ich habe jetzt leider nicht mehr im Kopf, wer die gestellt hat, aber das, die stelle ich jetzt euch mal, weil es ging da, glaube ich, um DLCs. Was ist euer liebster DLC, den ihr jemals gespielt habt? Und sagt mir jetzt nicht, ihr habt keinen gespielt. Dann seid ihr, dann müsst ihr leider jetzt hier den Raum verlassen.
Ich habe tatsächlich nur 2 DLCs in meinem ganzen Leben gespielt. Okay. Ich bin ja einer, ich kaufe die Dinger nicht, weil ich dann sage, das führt es mit meinen Kohle zu schade. Das eine war halt der Streckenpass in Mario Kart 8. Das zählt ja vielleicht nicht so. Und das andere waren die beiden Add-ons zu Witcher 3.
Ja, auch stimmt. Ja,
die gelten ja wirklich als krasse Dinger, ne?
Ja,
auf jeden Fall.
Ich weiß nicht, ob es zählt. Frozen Throne, das Add-on zu Warcraft 3. Heute wäre es ein DLC, früher war es ein Add-on.
Einfach. Ja, stimmt eigentlich auch, ne?
Das ist der beste DLC aller Zeiten.
Ach so, das war's schon. Ich habe, glaube ich, dann habe ich doch ein bisschen paar mehr gespielt als ihr.
Ja, warte, nein, ich muss mal erstmal, ich guck mal hier die besten. Ich muss mir ein paar zurecht suchen, welche. Ich habe sie wenig im Kopf.
Ich zocke aber auch nicht mehr so viele, muss ich sagen. Also es hat sich einfach bei mir, weil das sich so eingebürgert hat.
Es ist too much. Mittlerweile gibt es ja so viele.
Ja, es hat sich so eingebürgert. Gerade so Assassin's Creed hat das in meinen Augen einfach, die reizen es komplett aus. So, du kriegst das Grundspiel schon mit 150 Stunden Spielzeitbasis und dann hast du dann noch irgendwie alle 3 Monate einen DLC, der auch nochmal so an die 15 Stunden dran klebt, der auch noch storyrelevante Sachen hat teilweise. Und das ist dann, wo du dann letztendlich summa summarum auf 200 Stunden kommst, das ist mir einfach zu viel. Also dafür sind DLCs für mich nicht gemacht.
Also gewisse Mass Effect DLCs, Leviathan fand ich mega, zum Beispiel,
Ja,
Extended Cut natürlich, From Ashes, Ich habe auch Arrival von Mass Effect 2, war ganz geil.
Was ich noch nicht gespielt hatte, war der Citadel DLC. Das soll der beste sein. Mit Abstand.
Citadel vom 2er oder vom 3er?
Vom 3er. Das ist, glaube ich, sogar der letzte DLC, der rauskam. Und das ist ein sehr ja humoristischer
DLC. Nach dem Extended Cut?
Ja. Also,
ich glaube, ich habe alle für Mass Effect 3 gespielt. Also Leviathan habe ich gespielt, From Ashes. Naja, egal.
Den habe ich eigentlich sozusagen noch vor mir, weil ich habe mal die
Legendary. Bei dir müsste es doch ganz klar hier Old Hunters sein, Bloodborne.
Ja, den fand ich auch richtig grandios. Das stimmt, ja. Koss. Das war, aber ich habe ja wirklich einige gezockt. Also damals war das ja auch so, da gab es für ein gutes Spiel dann nochmal einen DLC vielleicht oder zwei. Ja. Aber und so, das waren so kleine Inhalte. Zum Beispiel erinnere ich mich noch an Resident Evil 5. Da gab es einen DLC, der hat das Hauptspiel, finde ich, sogar noch besser gemacht, weil du dann mit Chris und Jill in der Spencer Mansion warst, also nicht in der alten von Teil 1, sondern in so einer anderen. Und es hatte so richtige Oldschool Resident Evil Vibes. Das hat richtig Spaß gemacht. So DLCs, die sogar das Hauptspiel besser machen, das gibt's auch nicht oft, aber manchmal schon. Finde ich richtig toll.
Ja. Ich fand auch den DLC für Red Faction Armageddon ziemlich geil. Den habe ich auch gerne gespielt.
Den habe ich nicht gespielt.
Natürlich Lord of Destruction für Diablo 2. Ich vergesse DLC aber auch immer. Left Behind für The Last of Us war ganz gut.
Ja, das vergisst man so ein bisschen, dass das auch eigentlich ein DLC war, ne?
Mhm. Habe ich nie gespielt, tatsächlich.
Ja, das ist eigentlich so sehr ähnlich zum Hauptspiel, aber dadurch, dass es halt einfach so eine schöne kleine Geschichte war, so in sich, das war eigentlich ganz nice.
Ja.
Ah, hier habe ich ja noch ein bisschen.
Ja. Achso, Citadel habe ich gespielt. Ich sehe gerade, was Citadel ist bei Mass Effect 3. Das ist ja quasi dieses.
Also lohnt sich?
Ist einfach so ein bisschen rum, cozy zu rum abhängen, Party machen mit den Leuten, so ein bisschen mehr mit den Charakteren abhängen, bevor sie rausgehen. Das habe ich gezockt, auf jeden Fall. Viele schwören ja auch auf Mooncrash für Prey, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Das ist ja quasi das zu dem
das später. Fand ich auch geil.
Wie hieß es? Wie hieß nochmal das Spiel, das danach kam von denen? Deathloop, Red Deathloop, Point? Das ist ja quasi Deathloop, das ist basiert ja quasi auf Mooncrash, wenn ich das richtig gehört habe.
Das könnte sein,
Falls DLCs natürlich für MMOs gelten, dann natürlich Burning Crusade.
Boah, schwierig, das ist so, ja.
Blood Dragon, ja, Far Cry 3 war geil.
Ich bin ja immer noch so ein bisschen am Hadern, weil ich habe auf meiner Arbeit einen Arbeitskollegen, Grüße gehen raus an Tobi, der übelst größte, also ein riesengroßer Final Fantasy Fan ist, und mit dem rede ich eigentlich sehr viel über Final Fantasy, und der eigentlich mir immer in den Ohren legt, das beste Final Fantasy ist Final Fantasy 14. Und der mir auch immer wieder erzählt, was das für eine unglaublich geile Story ist und wie rührend das alles war, und es ist einfach, und da sind ja auch die DLCs daran schuld, ne? Das Hauptspiel A Realm Reborn war einfach so ein typisches MMO, ne? Etwas Fahrt, bisschen gebraucht, bis es überhaupt mal in die Gänge kommt, aber durch diese DLCs kam halt so viel Story, dass das eigentlich viele Leute, die ich kenne und schätze, sagen, dass das die beste Story jemals in einem Final Fantasy war.
Ja, das glaube ich nicht.
Was ist denn die beste Story in einem JRPG jemals?
Suikoden 2.
Warum? Also muss ich nicht spannend. Die Story, du musst nicht
ja,
die Story
erzählen. Spoilern? Soll ich
jetzt
spoilern?
Nein. Es geht jetzt, guck mal, was mich immer nervt, wenn es um das Thema Story geht, ist, dass man, also zumindest habe ich den Eindruck, dass viele so Story mit so Inszenierung oder sowas immer verwechseln, ne? Oder was weiß ich, Charaktere. Story ist wirklich so, worum geht es? Was sind, oder wie entwickelt sich das und wo steht man am Ende? Und wie hat man das bis dahin gemacht, ne? Emotional? Und deswegen frage ich so, du kannst es gerne erzählen, so, das war einfach deswegen geil, weil sie einen immer an der Nase ran, geführt haben oder sowas. Ne? Weißt du, was ich meine? Deswegen nicht einfach.
Es war halt eine sehr dramatische Story, die charaktergetrieben ist und dafür sehr viel krasse Sachen passieren, die einen, ich weiß nicht, emotional sehr auffühlen lassen. Gerade getrieben durch die Charaktere, was die dort tun, ist es halt sehr geil, und es ist auch eine wunderschöne Ellipse, das Spiel. Und es ist einfach, ja, ich ohne zu groß zu spoilern, ich will ja, die Leute werden ja, oder spielen ja vielleicht auch gerade Suikoden 2 durch das Remaster und so, ne? Mhm. Das ist zum Beispiel eine der besten Stories. Was fällt mir noch ein? Ja, erstmal das. Also, da kann ich immer nur ranwerfen, wenn ihr Game of Thrones als Anime erleben wollt, dann zieht euch Suikoden 2 rein.
Andi.
Ich könnte das gar nicht beantworten, ich könnte mich gar nicht entscheiden. Ich fand die Geschichte von Skies of Arcadia zum Beispiel immer ganz geil. Final Fantasy 6 würde da bei mir im Ring stehen. Lass mich mal überlegen. Xenoblade Chronicles 1 fand ich auch richtig gut von der Geschichte.
Xenogears ist natürlich auch, wenn ein bisschen.
Xenogears, aber das habe ich nicht so wirklich zu Ende gespielt. Da bin ich irgendwann bei CD1 schon irgendwie.
Ich habe das eingeschlafen.
Tales of the Abyss, würde ich sagen, ist das beste Tales of mit der besten Story.
Das würde ich gerne.
Das erste Tales of.
Das ist das, was PS2 in USA und Japan nur erschienen ist. Und bei uns
ist auf dem 3DS leider
so ein bisschen verloren gegangen bei uns. Kacke, das habe ich auch
leider. Das hat eine richtig, richtig gute Story, weil der Hauptcharakter Luke, das ist anfangs so ein richtiger Bastard, würde ich schon fast sagen. Ich hasse den anfangs. Der ist so total unsympathisch und beschwert sich nur und so. Und eigentlich will man mit dem gar nicht spielen. Und im Verlauf der Geschichte wandelt er sich und kriegt so eine richtig geile Charakterentwicklung und das alles eingepackt in so eine politische Geschichte. Das ist richtig geil.
Ja.
Das ist cool. Also ich wüsste jetzt gar nicht, was ich jetzt beantworten würde jetzt in dem Bereich. Ich glaube, das ist bei mir. Boah, das hab ich habe jetzt die ganze Zeit zugehört und jetzt gar nicht selber nachgedacht. So, ich meine, dass ich auch bei der Story von Xenoblade 1 zumindest involviert war. Aber ich glaube, seit ich drüber nachdenke, boah, ne, jetzt habe ich wirklich mich selbst damit bloßgestellt. Ich glaube, Final Fantasy 7 oder 10. 10 fand ich, glaube ich, sehr stark. Weil ich einfach das Schicksal sehr mitgefühlt habe. Sowohl emotional wie auch so charakterlich von den Figuren. Und von verschiedenen Figuren und so weiter. Also das war schon für mich eigentlich sehr, sehr stark. Ich habe da wirklich mitgelitten, muss ich sagen. Ja, stimmt, richtig. Das müsste eigentlich Final Fantasy 10 gewesen sein. Ganz komisch. Werden vielleicht nicht alle verstehen. Ja, schön. Das ist ein gutes Stichwort. Dann können wir kurz hinweisen auf nämlich einen Podcast, der bald folgen wird. Denn wir haben wieder Bonus-Content aufgenommen für unsere Patreon-Seite. Also Patronen haben schon den genüsslichen Zugang zu einer feinen Bonusfolge über Bulletstorm, die wir schon hochgeladen haben. Und die nächste Folge, das teasere ich jetzt einfach mal an, oder was das Teaser ist, das kündige ich an, wird Final Fantasy 8 sein. Und die gibt es dann nächsten Monat, oder jetzt diesen Monat müsste es eigentlich sein, ne? Wir haben jetzt dann
Juli. Ja, schon Juli, kannst raushauen, ja.
Ne? Also das wird ja dann jetzt dann folgen. Das heißt, wenn ihr da unbedingt hören wollt, was wir zu Final Fantasy 8 oder zu Bulletstorm sagen, dann kommt auf Patreon. Ihr findet den Link in der Podcast-Beschreibung. Wir haben da in der Hinsicht eigentlich kleine Änderungen vorgenommen und die möchte ich sehr gerne mal erzählen. Das ist nämlich eigentlich ganz cool, weil ihr wisst ja jetzt, worum es geht. Aber wenn wir in diese Aufnahmen gehen, haben wir uns jetzt vorgenommen, jeder bringt einfach ein Game mit oder beziehungsweise eine Person bringt ein Game mit, die anderen wissen davon nichts und dann wird im Podcast live dieser Name gedroppt und dann muss man einfach drüber sprechen. Und in dem Fall hatte Jansel jetzt beispielsweise Bulletstorm genannt und wir mussten dann plötzlich über Bulletstorm sprechen, obwohl ich einfach schon gar nichts mehr zum Spiel sagen konnte. Das war eigentlich ganz interessant.
Ja, aber dadurch hat das halt unseren typischen Stammtischstil, den wir ja so schätzen. Ihr hoffentlich auch. Ne? Ja. Das ist ein bisschen einfach raushauen und gut ist.
Genau. Und so wird das auch jetzt dann zukünftig weiterhin sein, wenn wir beispielsweise über andere Spiele sprechen. Und eines davon ist Final Fantasy 8. Also wenn ihr da Interesse habt, dann kommt auf unsere Patreon-Seite.
Und ich habe meine Bonusfolge noch gar nicht gedroppt. Ich muss ja auch noch meinen Take machen.
Ja, richtig. Ja. Bin ich auch sehr gespannt.
Können wir nächsten Montag und dann kann ich ja auch noch eine zweite, können wir gleich noch eine aufnehmen.
Ja. Ansonsten nochmal der kleine Hinweis, wenn ihr Bock habt, uns live zu sehen, zu treffen und bei einer Controller-Poesie-Folge dabei zu sein, ohne Zwischenrufe bitte, dann könnt ihr sehr gerne dran teilnehmen. Wir sind am 15.11. im Marode Theater in Karlsruhe Um 20 Uhr geht's los, ist ein Samstag und ihr habt die Möglichkeit, der Ticket zu bestellen. Den Ticket-Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung oder sonst wo, wenn wir es irgendwo mitteilen. Und wir geben auch bekannt, falls jetzt keine Tickets mehr verfügbar sein werden oder so. Also wir halten euch da auf dem Laufenden. Ja. Haben wir noch was vergessen?
Bestimmt. Nö, oder?
Hä?
Nee, ich wollte nur fragen, vielleicht habt ihr noch etwas, was ihr loswerden wollt für die Folge oder so.
Vielleicht die Namen unserer Patronen?
Richtig. André Gladrow, Christopher Ufer, Danny Boone, Schalitta, Stefan Walker, Emter BLN, Bömmel, Captaintainment, Daniel Eck, Danilo, Freddy Smalls, Froni95, Gelrit, Goldstyle, King the Crash, Kratzerack, Manuel Speck, Marco Di Falco, Maggie2Go, Acidburn, Marvin, Mason, Max Rage, Mr. T, Ninja Nina, Pasky90, Potts, Roboto Ultimo, Schmaddel, Squall, Stefan, Striker, Swan, Sinscore und Wundenmann. Vielen Dank dafür. Und damit sagen wir jetzt einfach mal Tschüss. War mal eine Folge, die wir sogar unter eine Stunde geschafft haben. Ist ja auch mal eine schöne Sache. In dem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal.
Niemand findet das schön. Alle so, oh.
Ja. Ich denke mir so, oh, jetzt kann ich wieder schlafen gehen bei 36 Grad im Schatten. Macht's gut. Ciao.
Okay, tschüss.
Ciao.